Welle Niederrhein am Wochenende. Der Talk am Sonntag.
Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Talk am Sonntag. Heute mit einem sehr interessanten, versprochen, wirklich versprochen, sehr interessanten Gast. Jan Dieren ist nämlich bei mir zu Gast. Hallo Jan.
Hi Raff.
Hi. Du bist dem meisten von uns kein Unbekannter mehr, denn du bist Bundestagsabgeordneter. Neu, ganz neu sozusagen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, dass du dir Zeit genommen hast, damit wir uns ein bisschen unterhalten können. Du hast also den Wahlkreis 114 gewonnen. Das ist Krefeld 2 und Wesel, ne?
Und Wesel 2.
Und Wesel 2.
Genau.
Jetzt muss man dazu sagen, du kommst aus Moers. Du bist ein waschechter Niederrheiner. Ich glaube, das kann ich auch einfach so behaupten, dass du da sehr, ja, fast schon patriotisch irgendwie wirkst. Zumindest bist du hier verortet und du wohnst ja auch hier bei uns in der Region. Erzähl mal ganz kurz, wie fühlt es sich an, mit blutjungen 30 sagen zu können, ich bin jetzt Bundestagsabgeordneter und habe das Mandat bekommen. Du bist SPD-Politiker, das sollte man übrigens auch nochmal kurz erwähnen, für die, die es noch nicht wissen.
Ja, ist natürlich schon ein besonderes Gefühl. Ich habe jetzt, bin seit 15 Jahren ungefähr politisch aktiv und habe ein Jahr lang jetzt diese Kampagne, die Wahlkampagne vorbereitet, organisiert mit vielen Ehrenamtlichen, das gemacht, den ganzen Wahlkampf geplant, die Aktionen durchgeführt und dann jetzt am Ende sagen zu können, das hat geklappt, ist schon, ist ein cooles Gefühl.
Hat es dich selbst ein bisschen überrascht? Zumindest hast du ehrlich gesagt den Eindruck gemacht.
Ja, ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich bis zum Wahltag gedacht hätte, ach, das ist eine sichere Kiste, sondern ja, zum Ende hin hatte ich ein besseres Gefühl, weil die Stimmung auf den Straßen, so die Leute, mit denen ich gesprochen habe, doch einen guten Eindruck gemacht haben, positive Reaktionen immer wieder kamen. Deshalb hatte ich am Ende ein zuversichtliches Gefühl, aber überrascht hat es mich am Ende trotzdem, weil ich trotzdem ja nicht davon ausgehen wollte, dass das klappt.
Ja, zumal du bist ziemlich jung, wir sind gleich alt, du bist 30 Jahre alt, was mich sehr verunsichert. Ich denke mir, was? Er hat es tatsächlich hingekriegt, sehr, sehr gut. Aber du hast eigentlich auch ein klares Ergebnis eingefahren, ne? Ich glaube ein bisschen mehr als 35%. Ne? Mhm. Ich glaube, davon hätte man, egal wie gut du Wahlkampf gemacht hast, nicht unbedingt ausgehen können. Deswegen war es, glaube ich, nicht nur du überrascht. Wobei vielleicht ist das Wort überrascht ein bisschen zu groß. Denn wenn man sich mal anschaut, wie der Bundestag jetzt aussieht, der neue, sieht man vor allem, der Bundestag ist deutlich jünger, er ist deutlich diverser und gefühlt auch ein bisschen weiblicher als vorher. Nicht nur gefühlt, das ist eigentlich auch aus den Zahlen deutlich zu erkennen, aber er wird auch eben riesengroß sein. Mhm. Verunsichert dich das?
Naja, also mich selbst verunsichert das die Größe gar nicht so sehr, sondern ich glaube, dass das ein vor allem auf politischer Ebene nicht ganz unproblematisch ist. Mhm. Ich erinnere mich noch, dass ich, als ich Jura studiert habe, ich habe in Düsseldorf studiert, da den Schwerpunkt Recht der Politik gemacht und da ging es auch viel um Parteien und Wahlrecht mit einem Schwerpunkt. Und ich erinnere mich noch, dass wir uns damals in einem Seminar, das ist jetzt Jahre her, damit auseinandergesetzt haben, wie groß dieser Bundestag eigentlich jetzt damals schon war und welche Wahlrechtsreform man machen könnte, um einerseits die Stimmengleichheit hinzubekommen, andererseits den Bundestag nicht größer werden zu lassen. Und dann sind mehrere Reformen gekommen und keine davon hat dazu geführt, dass der Bundestag kleiner wird. Im Gegenteil, er ist immer größer geworden. Und das ist ja nicht ganz unproblematisch, finde ich. Und klar, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt einer von 736 Abgeordneten da bin oder einer von 598.
Ja, ich bin auch sehr gespannt darauf. Ich glaube, das hat Vor-, aber auch natürlich Nachteile. Aber wir werden uns ein bisschen überraschen lassen. Das ist, glaube ich, ein Bundestag, den man sich so jetzt eigentlich auch noch nicht richtig, also zumindest habe ich mir das nicht so vorstellen können, auch zu sehen, wie jung er tatsächlich ist. Wir werden gespannt abwarten und schauen, was sich dann daraus so ergeben wird. Wir wollen jetzt gar nicht so viel über Politik sprechen. Natürlich wollen wir so ein bisschen uns angucken, wie dein Weg bisher so aussah. So ganz neu auf dieser Bundesebene bist du ja eigentlich nicht, denn bis vor einem Jahr hattest du auch eine sehr wichtige Position bei der SPD beziehungsweise bei den Jusos, bei der jungen Gruppe sozusagen der SPD. Erzähl mal, was hast du eigentlich lange Zeit gemacht bei den Jusos?
Sehr viel. Also seit ich in die SPD eingetreten bin, das war so 2008, war ich auch bei den Jusos aktiv, also sowohl bei der SPD im Ortsverein Rheinkamp ist das im Norden von Moers, war ich aktiv, aber dann gleichzeitig auch schon immer bei den Jusos. Also ich habe das beides gleichzeitig gemacht, mich auch in der Jugendorganisation beteiligt, da mitgearbeitet und war erst in Moers in der Juso AG aktiv, dann auf Kreisebene, also im Kreis Wesel war ich dann für 3 Jahre Kreisvorsitzender, war auf Landesebene politisch unterwegs auf verschiedenen Landeskonferenzen und irgendwann war ich dann Mitglied des Bundesvorstandes, habe da vor allem ein Bündnis mitbegleitet, Aufstehen gegen Rassismus, und wurde dann ja später als stellvertretender Bundesvorsitzender. Muss ich kurz überlegen, ein Jahr später, welches Jahr war das nochmal?
Sehr schön, ja.
Genau, wurde ich dann zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Jetzt ist es im Juso-Bundesvorstand so, Stellvertreter klingt jetzt nach mehr als es ist. Es gibt einen Vorsitzenden oder jetzt eine Vorsitzende, Jessica Rosenthal ist das, und dann viele 10 stellvertretende Vorsitzende. Das heißt, es gibt nicht so sehr Beisitzerinnen, sondern der Vorstand besteht nur aus Vorsitz und Stellvertretern.
Soll ich mal was sagen? Ich habe eine Vermutung, warum der Wahlkampf so gut für dich gelaufen ist und warum du letztendlich auch für den, also in den Bundestag rein kannst und einziehen darfst. Ich glaube nämlich, dass du ein Tiefstapler bist. Und das ist etwas, was Leute ja in der Regel sehr sympathisch macht. Also es fühlt sich oftmals so an, als ob du so deine, alles, was du so erreicht hast, schön unten hältst, bloß nicht damit angeben und so. Aber eine Frage, die mich wirklich brennt, interessiert. Du hast das jetzt gerade so erzählt, ne? Du warst nicht nur bei der SPD aktiv, sondern eben bei den Jusos, hast viel Arbeit gelassen, viel gemacht. Du hast in diesem Jahr aber noch dein zweites juristisches Staatsexamen geschafft, hast dann als Rechtsanwalt in der Kanzlei in Köln gearbeitet, jetzt also das Mandat bekommen. Ich frage mich, hat man in seinen 20ern nichts Besseres zu tun?
Naja, anderes schon, Besseres weiß ich nicht. Klar kann man in seinen 20ern auch viel neben dem Studium oder wie auch immer feiern. Nicht, dass ich das nicht auch gemacht hätte.
Aber halt mit den Jusos, ne? Also es waren keine wilden Partys, nehme ich an.
Die können schon auch feiern, aber wenn ich wirklich feiern gegangen bin, dann doch eher mit Freunden und Freundinnen, die jetzt nicht bei den Jusos aktiv sind. Aber naja, die Frage, kann man nicht was Besseres machen, weiß ich gar nicht. Also ich habe mich ja entschieden, Politik zu machen, weil ich glaube, dass es mit einer der wichtigsten Sachen heute ist, oder glaube, dass das eine der Sachen ist, wo ich am ehesten meine Zeit gesellschaftlich sinnvoll einsetzen kann. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft gerade vor Herausforderungen stehen, die unheimlich groß sind, auf die wir Lösungen brauchen, weil es sonst zu Konflikten führen wird. Das sehen wir jetzt ja schon, was die Klimakrise anbelangt. Menschen, die fliehen müssen. Das wird ja tendenziell eher noch zunehmen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft dafür Lösungen brauchen.
Und du hast die Antworten und Lösungen dafür?
Nein, das will ich gar nicht sagen, dass ich die Lösung habe. Aber ich glaube, es braucht Leute, die daran mitarbeiten. Und das, glaube ich, kann ich daran mitarbeiten.
Aber glaubst du nicht, dass auch das Ergebnis der Wahl und auch jetzt nach einem Jahr Wahlkampf sozusagen, das nicht vielleicht auch dazu geführt hat, also genau deine Haltung, nämlich zu sagen, okay, das sind die Schwierigkeiten, das sind die Probleme. Und du hast es, glaube ich, auch wenn ich das kommentieren darf, du hast das sehr klug gemacht. Du hast nämlich nicht 20 verschiedene Themen aufgemacht und immer mal wieder über unterschiedliche Dinge oder Probleme gesprochen, sondern dein Thema ist natürlich typisch SPD halt, soziale Gerechtigkeit. Ich hatte so den Eindruck, Klimawandel, aber auch das Thema Wohnen war dir, glaube ich, auch sehr wichtig. Mindestlohn war auch ein großes Thema bei dir. Also du hast dich so auf einige Themen konzentriert und das immer und immer wieder in Umlauf gebracht, das immer wieder angesprochen. Glaubst du, das hilft Menschen dabei, ein Bild von einem Politiker zu bekommen?
Ja, das Bild war gar nicht die erste Frage oder der erste Aspekt, unter dem ich mir das angeguckt habe, sondern die Frage ist für mich entscheidend, was ist der Kern meiner politischen Arbeit? Und das ist im Grunde das, was du jetzt beschrieben hast. Die Frage, wie kommen wir zu mehr sozialer Gerechtigkeit und wie müssen wir auch Gesellschaft verändern, um sie gerechter zu machen? Und da, klar, gehört ganz viel zu und man kann in ganz vielen kleinen Fragen draufschauen, wo ist da Gerechtigkeit drin? Und mir war aber wichtig, um das ja, greifbar für möglichst viele Menschen zu machen, bestimmte Kernpunkte rauszugreifen, an denen man sehr viel veranschaulichen kann. Also die Frage, wie viel bezahle ich für meine Wohnung, ist eine, die vielleicht wie eine von Einzelfragen aussieht, aber gleichzeitig eine ist, die unser Leben unheimlich stark bestimmt, weil wir daran deutlich machen können, wenn das Einkommen so und so gering ist und dann noch ein bestimmter Anteil, in Krefeld zum Beispiel mehr als 40% des Einkommens für viele Leute für die Miete drauf geht, was bleibt dann eigentlich noch? Mhm. Das heißt, ja, es geht um Vermietung, die zu teuer ist, es geht aber auch gleichzeitig dabei um Löhne. Das kann man an der Frage ganz gut festmachen. Also viele, viele verschiedene Aspekte an einem Beispiel. Und da, das war mir wichtig, bestimmte Fragen rauszugreifen, an denen sich viel Unterschiedliches verdeutlichen lässt.
Ja. Man merkt das jetzt, finde ich, auch so ein bisschen in der aktuellen Debatte, und das ist etwas, was uns alle betrifft, wenn wir darüber sprechen, die Heizkosten in diesem Jahr. Mhm. Ja, das, wir wissen jetzt schon, das wird gefühlt in die Unendlichkeit steigen. Wir alle sind an der Tankstelle und müssen auch mal Sprit tanken und merken, wow, also das sind hier teilweise Preise, die haben wir jetzt schon jahrelang nicht gesehen. Das sind ja sehr greifbare, alltägliche Schwierigkeiten und Probleme. Und vielleicht ist es dann da tatsächlich ganz, ganz gut, da frage ich dich jetzt. Und oder ist es dann vielleicht als Politiker einfacher, genau über diese konkreten Dinge zu sprechen, als über irgendwelche großen Schwierigkeiten zu sprechen, die die Menschen, die die Wähler letztendlich nicht in ihrem Alltag betreffen?
Ich würde immer versuchen, beides zu machen. Also, weil ich glaube, dass auch die großen Fragen am Ende uns im Alltag betreffen. Mhm. Wenn wir über Sprit sprechen, du hast jetzt gerade gesagt, das betrifft uns alle, dass wir da zahlen müssen. Ja, stimmt. Natürlich müssen wir alle den Spritpreis bezahlen, jedenfalls wenn wir Auto fahren, oder die Heizkosten müssen wir alle bezahlen. Aber nicht alle betrifft das in derselben Weise, weil es einfacher ist, hohe Spritkosten oder hohe Heizpreise zu bezahlen, wenn ich nicht so sehr auf mein Konto gucke und schauen muss, habe ich noch Geld dafür. Das heißt, ja, es betrifft uns alle, aber es betrifft uns alle sehr unterschiedlich. Und an der Stelle ist es nicht mehr nur die ganz konkrete Frage, wie viel zahle ich jetzt für einen Sprit, sind es 7 Cent mehr oder weniger, sondern führt das über in die Frage, wie steht es eigentlich um die Verteilung von gesellschaftlichem Reichtum bei uns? Warum ist das eigentlich so, dass manche sich jeden Tag darüber Gedanken machen müssen, wie sie Heizkosten bezahlen, wie sie zur Arbeit kommen, wie sie das alles bezahlen können, während andere das Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, dass der Sprit jetzt eben gestiegen ist und dann halt ein bisschen weniger auf dem Konto haben. Mhm. Das ist eine ganz grundsätzliche gesellschaftliche Ungerechtigkeit.
Und dennoch muss man sagen, also man könnte jetzt davon ausgehen, gut, du bist jetzt 30 Jahre alt, super jung, gefühlt gerade irgendwie so aus der Uni raus. Du könntest theoretisch gesehen für eine junge Generation sprechen, und dennoch haben Parteien wie zum Beispiel die FDP gezeigt bei dieser Wahl, gerade die Jungen haben auch die FDP gewählt, die, wenn wir ganz ehrlich sind, eine etwas andere Herangehensweise an all diese Themen hat, ja. Woher kommt das? Also heißt das im Umkehrschluss, unsere Generation sozusagen, die ist nicht wie Jan Dieren, die denkt nicht wie Jan Dieren, und soziale Themen sind vielleicht auch gar nicht so wichtig? Zumindest nicht in der Größenordnung, in der wir sie vermutet hätten.
Also ich fange mal bei dem Punkt an, für die junge Generation sprechen, weil das was ist, was ich gar nicht für mich in Anspruch nehmen möchte. Ich will nicht für die junge Generation sprechen. Klar, ich bin junger Mensch mit 30 Jahren und habe sicherlich schneller ein Verständnis für Fragen, die junge Leute stärker betreffen. Also, weiß ich nicht, ich spiele PlayStation und habe dann vielleicht eher einen Zugang zu E-Sports und so weiter, als das vielleicht ältere Menschen haben.
Aber dein Wahlkampf war sehr jung, wenn man ehrlich ist. Das fängt an mit den Plakaten, die überall zu sehen waren. Du hast wirklich einen so aus jeder Ecke auf eine sehr coole Art und Weise angeschmunzelt eigentlich, und das war schon sehr auffällig, wobei auch glaube ich auch der Wahlkampf, also rein optisch betrachtet von der SPD schon auffällig war. Aber eben auch, klar, dein Alter spielt eine Rolle. Also ganz abtun kann man das nicht.
Natürlich nicht. Ich will ja auch nicht sagen, dass ich nicht jung bin oder nicht auch eine andere Sprache benutze.
Das Internet auftrete, benutze.
Zum Beispiel.
Auch für den Wahlkampf übrigens, ja.
Insta benutze und so weiter. Völlig richtig. Aber ich will, und klar, ich finde das ja auch gut, wenn junge Leute sich davon angesprochen fühlen, sofern das so ist. Aber ich will mit dem, was ich politisch mache, nicht bloß Ausdruck junger Menschen sein, sondern ich glaube, die Themen, um die es mir politisch geht, die betreffen den Großteil der Menschen hier, seien sie jung oder alt. Das hat mit Alter so erstmal nicht in erster Linie was zu tun. Mhm. Wenn das ansprechend ist und auch junge Leute dazu bringt, sich für diese Themen zu interessieren, natürlich, dann finde ich das gut. Aber ich will nicht sagen, ich spreche für die junge Generation und damit gleichzeitig sagen, naja, und die Alten, die müssen halt wen anders finden, der für sie spricht. Das fände ich nicht richtig.
Ja, ich behaupte aber auch, und da würde ich sogar sagen, dieses Sprichwort stimmt tatsächlich. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und wenn ich davon spreche, dass du junge Menschen ansprichst, will ich das auch gar nicht auf ein bestimmtes Alter reduzieren, sondern viel eher auf diesen neuen Polittypen, den es scheinbar jetzt den gibt es jetzt irgendwie. Zumindest fühlt es sich so an. Und ich will damit anfangen, wenn man auf deine Homepage zum Beispiel klickt, man sieht Fotos von dir als kleines Kind, wie du da im Garten stehst und da irgendwie so an Daumen gräbst. Ich wünschte, ihr da draußen könntet jetzt einmal schauen, wie er gerade guckt, nämlich etwas beschämt auf dem Boden. Aber das macht... Und das ist ja die Frage, als Politiker muss man sich ja diese Frage stellen, wie mache ich mich nahbar und wie mache ich mich vor allem glaubwürdig? Und ich glaube, dass man das mit einer jungen Art und Weise da heranzugehen, es leichter hat. Und das ist unabhängig davon, wie alt du tatsächlich bist, sondern wie du es machst.
Das Foto auf der Homepage war der Vorschlag und die Idee meiner Schwester, die mit in meinem Wahlkampf mit mich unterstützt hat und die meinte, Jan, das müssen wir auf jeden Fall auf die Homepage packen. Egal.
Aber es ist gar nicht so egal, ehrlich gesagt, weil soll ich dir was sagen? Über dieses Foto habe ich mit vielen Leuten lustigerweise gesprochen. Okay. Das bleibt im Kopf, weil es nicht gewöhnlich ist, weil diese Politikverdrossenheit, das behaupte ich zumindest, diese Politikverdrossenheit, die vielen Menschen vorgeworfen wird, kommt ja auch so ein bisschen daher, dass man Politikern nicht vertraut. Und die Frage ist doch, wie schaffst du Vertrauen als Politiker? Ich glaube nämlich, ich frage dich das, geht es in der Politik ausschließlich um Inhalte oder nicht vor allem auch um Glaubwürdigkeit und Vertrauen? Gregor Gysi zum Beispiel, das ist so ein Kandidat, alle lieben ihn, obwohl er aus einer Partei kommt, die, nicht besonders gute Wahlergebnisse einfahren kann in der Regel. Und trotzdem ist er jemand, der unheimlich sympathisch ist, der auch in der Medienlandschaft viel Anerkennung bekommt und auch von Menschen ganz gleich, wen oder was sie wählen. Woher kommt das denn?
Also ich würde daraus auf jeden Fall kein Entweder-Oder machen. Dass es entweder um Inhalte oder um Glaubwürdigkeit und Vertrauen geht. Natürlich wollen Menschen, dass die Menschen, die sie politisch repräsentieren, vertrauenswürdig sind. Weil immerhin wird denen viel Verantwortung zugesprochen, die sie in unserem Sinne, im Sinne der Menschen, die sie gewählt haben, ausüben sollen. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich der Person glaube und vertrauen kann. Gleichzeitig glaube ich, eine Person, die meinen Interessen zuwiderhandelt, die was macht, was mir gar nicht hilft, sondern im Gegenteil mir sogar schadet, die kann noch so vertrauenswürdig und nett und glaubwürdig sein, dann ist das trotzdem eine Person, die von der ich vielleicht nicht möchte, dass sie mich vertritt. Und ich bin auf jeden Fall kein Freund davon, weil auch das in der politischen Diskussion heute immer wieder auftaucht, zu sagen, naja, Inhalte sind das eine, aber darum müssen wir uns erstmal nicht kümmern, sondern Hauptsache, die Leute glauben uns und wir müssen jetzt ein Bild erschaffen, damit die Leute uns glauben. Und damit ist das, finde ich, schon zum Teil ad absurdum geführt, weil ich nicht ein Bild erschaffen kann, damit Leute mir glauben, sondern ich kann machen, was ich sage, was ich machen möchte und bestenfalls glauben Leute dann, dass ich das auch tue, aber ich kann nicht ein vertrauensvolles Bild erschaffen. Jedenfalls ist das nichts, was ich tun wollen würde, sondern ich habe mir überlegt, was sind die Dinge, die Themen und auch der Auftritt, von dem ich sagen kann, das ist genau das, was ich machen möchte, das ist das, was ich politisch für richtig halte und wo ich weiß, das finde ich jetzt richtig und das finde ich, also man kann Ansichten auch mal ändern, aber das finde ich auch in ein paar Monaten und Jahren noch richtig. Und damit will ich jetzt zur Wahl antreten. Und wenn ich damit gewählt werde, dann weiß ich vorher, das kann ich auch ohne schlechtes Gewissen vertreten. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe mir nicht überlegt, was sind die Positionen, mit denen ich vertrauenswürdig erscheine, mit denen ich
welches Bild du abgibst.
Ja, genau. Okay.
Aber ich will dir sagen, wer das möglicherweise geschafft hat, genauso aufzutreten, nämlich Olaf Scholz. Er hat so einige Skandale und Probleme eigentlich gehabt, aber ich hatte den Eindruck, er ist sehr verschont geblieben von sehr lauter Kritik. Und er punktet vor allem mit seiner vertrauenswürdigen Art, so zumindest unterm Strich gewissermaßen die Analyse. Analyse. Ich muss gestehen, die AfD hat bei der Bundespressekonferenz direkt nach der Wahl genau das angemerkt. Alice Weidel hat das auch gesagt und davon gesprochen, dass das doch sehr außergewöhnlich ist, dass er sich vieles hat erlauben können oder dass ihm viel angehängt wurde und er irgendwie ziemlich sauber und sehr vertrauenswürdig da rausgekommen ist. Und deswegen will ich dich jetzt auch fragen, wie kam dann trotzdem dieser Scholz-Effekt zustande, von dem möglicherweise die SPD wirklich sehr profitieren konnte und vielleicht auch du?
Ja, was die AfD da an Beschwerden über Olaf Scholz äußert, weiß ich
es
nicht.
Es war nicht nur die AfD.
Ja, okay, aber damit trage ich mich jetzt gar nicht so sehr rum. Aber was ich schon interessant finde, ist, auch weil du ja gerade nochmal über junge Leute gesprochen hattest und ich finde, man da eine interessante Gleichzeitigkeit sehen kann. Also Olaf Scholz hat jetzt ja im Wahlkampf vor allem sehr das präsidiale, staatsmännisch, staatstragende Bild abgegeben, das er, glaube ich, auch abgeben kann, weil er genau das jetzt jahrelang gemacht hat, als Finanzminister, als Vizekanzler. Und in der Rolle, also die Rolle weiter zu spielen, das kann man ihm, glaube ich, gut abnehmen. Und was man da schon sehen kann, finde ich es interessant, Olaf Scholz hat sehr stark mit einem Weiter-so. Wir haben Kontinuitäten, wir wollen jetzt nicht alles komplett abkehren von dem, was wir bisher gemacht haben. Ja. Gleichzeitig das verbunden mit einer inhaltlichen Programmatik der SPD, die stärker auf soziale Gerechtigkeit und Veränderungen...
Und auch da wieder ein, wie ich zumindest finde, junger Wahlkampf, den er da irgendwie geführt hat. Oder anders, ein moderner Wahlkampf. Und ich glaube, er hat vielleicht dadurch auch Leute angesprochen, möglicherweise, die sich sonst nicht unbedingt von ihm hätten angesprochen gefühlt.
Das glaube ich auch. Ich habe viel positives Feedback auch zu den Plakaten bekommen. Jetzt, also insgesamt der SPD-Kampagne. Ich glaube auch, dass das ansprechend war. Und jetzt steckt darin, wie gesagt, eine interessante Gleichzeitigkeit. Diese Kontinuität und das Weitertragen, was Olaf Scholz zum Ausdruck gebracht hat, auf der einen Seite und dann die jungen Leute, die ganz stark Grüne und FDP wählen, die im Grunde das Gegenteil ausdrücken wollen und sagen, wir müssen jetzt alles ganz grundsätzlich anders machen. Und darin steckt, wenn wir auf die Gesellschaft als Ganze gucken, ja ein Widerspruch, nämlich dass viele, insbesondere Ältere, den Wunsch haben, das Bedürfnis haben nach Sicherheit, nach Stabilität und gleichzeitig ganz viele, vor allem junge, aber nicht nur junge Leute, vor allem auf Aufbruch und was ganz Neues schielen.
Veränderung.
Veränderung. Ja. Und interessant ist jetzt, dass genau das in der Regierung jetzt ja auch zusammenkommt. Also sowohl der parteigewordene Ausdruck des Wunsches nach Stabilität, nach Sicherheit, als auch das Programm der Parteien, die vor allem mit Aufbruch und Veränderung geworben haben.
Aber weißt du denn, was ich mich auch gefragt habe? Ich nehme mich jetzt mal als Beispiel. Ja? Ich bin eine junge Frau. Ich bin eine Frau mit Migrationshintergrund. Also gerade das Thema Rassismus zum Beispiel oder auch das Thema Feminismus oder Gleichberechtigung sind Themen, die mich in erster Linie ansprechen. Und ich sehe natürlich auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo diese beiden Themen wichtig und richtig sind, selbstverständlich. Das kann ich sagen, weil ich auch selbst davon betroffen bin. Aber was mich sehr wundert, nach wie vor, und du sprichst ja auch davon, und ich glaube, dass das sehr viele Menschen auch richtig finden und auch so sehen, es ist eigentlich egal, wie alt jemand ist oder welcher Generation er angehört. Man muss diese Person ansprechen oder man möchte ja auch Politik machen für ein Land, ja, für die Heimat, in der man ja auch wohnt und in der man lebt. Ich glaube, dass ein Thema tatsächlich sehr so in Vergessenheit gerät, ehrlich gesagt, und das ist die Altersdiskriminierung. Und das ist die Tatsache, dass sich die deutlich ältere Generation in vielen Dingen nicht abgeholt fühlt. Siehst du das vielleicht auch so? Und das könnten ja Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, dass man ja auch merkt, zum Beispiel in der eigenen Stadt, in der man lebt, dass immer weniger oder dass immer mehr Bankfilialen zum Beispiel schließen, weil es die Notwendigkeit gar nicht gibt, weil wir alle daran gewöhnt sind, im Netz einfach unser Finanzgeschäft oder unser Bankgeschäft irgendwie zu erledigen. Oder dass das Porto irgendwie teurer wird und sowas. Also das mag jetzt erstmal ein bisschen banal klingen, aber glaubst du, es wird eine Gruppe in unserer Gesellschaft geben, nämlich die deutlich ältere Generation, die sich wirklich abgehängt und alleingelassen fühlt. Ist der Fortschritt vielleicht zu schnell, den wir erleben? kommen wir dem überhaupt noch hinterher?
Naja, also es ist immer mit gesellschaftlichem Fortschritt so, dass, ja, dass es manchmal für einige Leute schwierig ist, damit zu kommen. Und klar, jungen Leuten fällt
aber
das...
Aber du willst sie ja mitnehmen.
Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Und jungen Leuten fällt das einfacher, sich an Veränderungen anzupassen. Das ist, würde ich sagen, der Vorteil, den junge Leute vor Älteren haben. Nicht, dass sie mehr Erfahrung haben und besser wissen, wie es läuft, sondern dass sie schneller in der Lage sind, sich anzupassen. Und klar, als Gesellschaft ist das eine Herausforderung, weil wir Fortschritt wollen, gesellschaftlichen Fortschritt, und gleichzeitig den aber auch gemeinsam umsetzen, entwickeln müssen und dafür sorgen müssen, dass ja nicht bestimmte Leute davon überrollt werden. Jedenfalls nicht, weil sie nicht mitkommen können. Und ich glaube, auch da ist ein Problem. Also klar, Online-Banking ist für uns beide jetzt einfacher als für, weiß ich nicht, unsere Großeltern.
Wir sind, glaube ich, auch
vielleicht
beide zu faul, um in die Filiale zu gehen und da Geld abzuheben. Wir machen es immer ganz schnell irgendwie zwischen Tür und Angel am Handy.
Nee, tatsächlich mache ich das immer noch ganz gerne.
Ja, echt?
Ja, ich mag das eigentlich ganz gerne. Aber trotzdem, klar, aus Bequemlichkeit finde ich das viel praktischer, online zu machen. So. Und da gibt es natürlich ältere Menschen, die da nicht mehr so gut mitkommen. Und da, glaube ich, ist wichtig, dafür zu sorgen, dass sie es trotzdem können, indem das zum Beispiel nicht so schnell geht. Ja. Aber bei anderen Fragen ist es nicht nur eine Frage von sich an Technologie anpassen, sondern wieder eine soziale. Also weil das Porto zum Beispiel teurer wird oder dass Bus und Bahn teurer werden oder was auch immer.
Ja.
Also all die Möglichkeiten, um an Gesellschaft teilzuhaben, das betrifft wieder auch unter den Älteren alle, aber alle anders. Also diejenigen, die denen egal ist, die sprichwörtlich einfach in die Portokasse greifen können, für die macht das keinen Unterschied, dass es jetzt 80 Cent kostet oder meinetwegen auch 90.
Ja.
Für die macht auch das Busticket keinen Unterschied, weil die vielleicht ein Auto haben. Aber
oder einen Chauffeur.
wenn wir ganz hochgreifen, genau, Chauffeurin. Und jetzt kenne ich aber auch ganz viele Leute, gerade auch so aus dem SPD-Umfeld, aber überhaupt in Rheinkamp zum Beispiel, für die das ganz normal war, dass sie zum Markt gegangen oder ins Stadtteilzentrum, ins Bürgerinnenbüro gegangen sind. Mhm. Und jetzt wurde das zugemacht und jetzt müssen die mit dem Bus in die Stadt fahren, um am Leben teilzuhaben. So, und diese Busfahrt ist halt verdammt teuer geworden. Kostet 2,80 Euro. Da überlegt man sich das schon jedes Mal. Fahre ich jetzt oder fahre ich nicht?
Ich überlege mir das auch, muss ich gestehen. Also so ist es nicht. Das habe ich dann auch gemeint und ich denke mir sehr oft, also das ist Wahnsinn, was ich hier irgendwie für ein Busticket ausgeben muss. Und gleichzeitig reden wir über Dinge wie zum Beispiel den Klimawandel, machen aber Dinge unattraktiv, die uns vielleicht dabei helfen würden, eben umzusteigen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich merke, wir könnten hier noch stundenlang sprechen, aber wir wollen auch ein bisschen Musik spielen und vor allem will ich dir gleich noch etwas vorspielen und wir möchten natürlich auch ein paar persönliche Dinge besprechen. Ja, also erstmal Politik beiseite. Ich bin sehr gespannt auf alles, was da kommen wird und jetzt habe ich aber erstmal einen Song für dich rausgekramt, von dem ich glaube, dass er dir gefallen könnte. Er ist von Shaggy. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, aber er wird dir mit Sicherheit gefallen, Jan. Viel Spaß damit.
Ich bin gespannt.
Buffalo Soldier ist das von Bob Marley hier bei Welle Niederrhein. Ihr hört den Welle Niederrhein Talk. Heute mit Jan Dieren, der den Wahlkreis 114 gewonnen hat. 114 ist richtig, Jan, ne? Das ist also Krefeld 2 und Wesel 2. Wir haben jetzt schon viel über Politik gesprochen. Wir versuchen jetzt mal davon abzukommen. Aber eines möchte ich dir gleich auf jeden Fall vorspielen. Du bist nämlich nicht der einzige Mann vom Niederrhein, der jetzt in den Bundestag für uns einzieht. Auch Dr. Martin Plumm von der CDU wird in den Bundestag einziehen. Und so im Zuge der Recherche vorab war ich dann doch ein bisschen verwundert darüber, wie viele Gemeinsamkeiten ihr habt. Kennt ihr euch eigentlich persönlich?
Bisher noch nicht.
Aber gut, in Berlin vielleicht werdet ihr mit Sicherheit aufeinandertreffen oder weiß ich nicht, so mal gemeinsam den Zug nach Hause nehmen oder sowas, wenn ihr dann wieder am Niederrhein seid. Was ich erstaunlich finde, auch er hat für sein Alter viel geschafft, viel erreicht. Er ist 39 Jahre alt. Man hört ja schon Dr. Martin Plumm, er war immer sehr fleißig. Er ist so wie du Jurist letztendlich, er ist allerdings Richter. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast dich auch viel mit dem Thema Arbeitsrecht auseinandergesetzt. Ne? Das hat er auch getan. Da dachte ich mir, ach guck mal, die sind sich beide gar nicht mal so unähnlich. Und ich habe auch, oder wir haben hier bei Welle Niederrhein auch ihn auf eine etwas andere Art und Weise vorgestellt. Und das möchte ich dir einmal kurz vorstellen, Jan.
Never Forget von TechZ. Das haben wir bei unserer Abi-Feier vor 20 Jahren gesungen. Und nie zu vergessen, wo ich herkomme. Das ist mir auch für meine neue Aufgabe in Berlin ganz wichtig.
Politiker würde ich einen Kaffee ausgeben.
Wenn sie in den nächsten 10 Tagen noch Zeit hat, der Bundeskanzlerin, so lange sitzt sie ja noch im Deutschen Bundestag.
Fühlt sich da jemand angesprochen?
Das letzte Mal, dass ich verschlafen habe?
Das ist lange her, denn mit 2 Kindern unter 4 Jahren sind die Nächte in der Regel kurz und die Tage beginnen sehr früh.
Mein heimliches Guilty Pleasure.
Nussecken vom Apfelparadies in Tödesforst, ein absolutes Gedicht.
Wem sollte man auf Instagram folgen?
Der lebenden Legende Fohlen-Elf vom Niederrhein, Borussia Mönchengladbach.
Ja, wir schwören Schein und Bein auf die Elf vom Niederrhein. Borussia, unser Dreamteam, denn du bist unser Verein.
Meine absolute Lieblingsserie.
Deutschland 83, denn hier wird deutsche Geschichte auf unglaublich spannende und unterhaltsame Art und Weise erzählt.
Meine Politik in nur einem Satz.
Meine Politik ist authentisch und glaubwürdig, generationengerecht und nachhaltig und vor allem entschlossen und mutig.
Martin Plum, Dr. Martin Plum, um ganz genau zu sein, von der CDU, wird ebenfalls tatsächlich in den Bundestag einziehen. Jan, was glaubst du? Ist es jetzt mal an der Zeit, dass man weniger Reibung hat im Bundestag und mehr aufeinander zugeht? Und ist es möglich, deiner Ansicht nach? Denn ich habe tatsächlich gedacht, ach Mensch, guck mal, da haben wir einen von der SPD, da haben wir einen von der CDU und ich glaube, die Unterschiede sind gar nicht so groß, wie man anfangs glaubt.
Nein, ich würde eher das Gegenteil sagen. Wir brauchen mehr Reibung. Mhm. Jedenfalls mehr politische Reibung. Das heißt ja nicht, dass man nicht persönlich gut miteinander umgehen kann. Im Gegenteil, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, auch hier im Wahlkampf vor Ort in Krefeld, mich sehr gut, auch mit den meisten, jedenfalls der anderen Kandidatin, verstanden zu haben und gut auf einer persönlichen Ebene miteinander.
Eine respektvolle Ebene zumindest.
Genau, richtig. Mhm. Und das heißt ja auch nicht, dass ich mich nicht trotzdem politisch streiten und reiben kann. Mhm. Und das, glaube ich, brauchen wir tatsächlich eher mehr. Wir stehen, das hatte ich ja gerade gesagt, vor unheimlich großen Herausforderungen als Gesellschaft. Und um dafür Lösungen zu finden, brauchen wir Streit, Diskussion. Und das bringt dann halt Reibereien.
Interessant, ich hätte nicht gedacht, dass du so antworten würdest, denn ich finde, die Sondierungsgespräche oder diese letzten paar Tage und Wochen haben irgendwie so den Eindruck vermittelt, SPD, Grüne und FDP wollen nicht diskutieren, wollen nicht streiten, da wird erstmal untereinander gesprochen, da wird versucht, auch alles erstmal so im Kreise zu behalten, sozusagen nach außen hin den Anschein zu wahren, dass man vernünftig und auf erwachsene Art und Weise an die Themen herangeht. Mhm. Meinst du Taktik?
Nein, aber das ist ja genau der Unterschied. Ich glaube schon, dass da gestritten wurde oder jedenfalls sachlich diskutiert wurde, weil ja klar ist, also zwischen FDP und SPD ist eine ganze politische Spannbreite. Ja. Natürlich gibt es da Unterschiede. Natürlich wurde darüber diskutiert, aber du hast gerade das Wort erwachsen gesagt, halt auf eine vernünftige Art und Weise, nur weil man sachlich diskutiert oder sich in einer Sache streitet, heißt das ja nicht, dass man das sich fetzen und das groß in der Öffentlichkeit austragen muss.
Wie siehst du das eigentlich persönlich? Die Zugeständnisse in den Sondierungsgesprächen, die waren schon groß, oder?
Ja, alle Parteien haben da Zugeständnisse gemacht, das ist ja auch klar. Bei so einer Dreierkoalition, die es noch nie auf Bundesebene in Deutschland gegeben hat.
Ja.
Und wie bei jeder Koalition werden Kompromisse gemacht, so auch jetzt in dem Fall. Haben alle Parteien, glaube ich, Zugeständnisse gemacht und bei einigen finde ich auch gut, dass die SPD sich da durchgesetzt hat. Ich glaube, da sind einige wichtige Themen dabei, nicht zuletzt der Mindestlohn, Initiative für bezahlbares Wohnen, andere mehr, dass Hartz IV überwunden werden soll. Gleichzeitig gibt es ein paar Punkte, wo ich ärgerlich finde, dass da Zugeständnisse gemacht
wurden.
Zum
Beispiel?
Naja, zum Beispiel die Frage der Reform des Krankenversicherungswesens. Mhm. Das ist dringend nötig und ich glaube, es wäre auch jetzt nötig gewesen, dass das nicht kommen soll und damit für mindestens weitere 4 Jahre nicht kommen wird. Das wird Auswirkungen haben und das werden Menschen erleben, dass das nicht gut ist, so wie sie es die letzten Jahre erlebt haben.
Es wird also Zeit, dass du endlich die Arbeit in Berlin aufnimmst und damit wollen wir jetzt auch endlich über ein bisschen was Persönliches sprechen, Jan.
Okay.
Wie war das für dich? Du warst ja jetzt natürlich mittlerweile schon in Berlin, ne? Und jetzt mal ganz, also ich versuche mich da so in dich hinein zu versetzen. Ich glaube, ich würde denken, wow, so ein bisschen wie so House of Cards mäßig, ich habe es hier hingeschafft, das ist schon echt beeindruckend. Das muss doch was mit einem machen, oder? Im Bundestag zu stehen und zu realisieren, okay, ich werde hier sitzen, stundenlang. Gut, man muss sagen, man sitzt ja auch höchstwahrscheinlich auch vor allem in den Ausschüssen und sowas, ne? Aber trotzdem, das muss einen doch schon mit Stolz erfüllen, oder?
Ja, natürlich lässt einen das nicht unbewegt. Und natürlich habe ich, war das schon ein besonderes Gefühl, gar keine Frage. Das geschafft zu haben, die ganze Kampagne, die wir hinter uns haben, was wir da alles gemacht haben und das dann als Erfolg dieser Kampagne zu sehen, klar, das hat mich schon gefreut.
Wie haben eigentlich Freunde, Familie, ehemalige Wegbegleiter oder weiß ich nicht, vielleicht ein alter Klassenlehrer darauf reagiert? Hast du Nachrichten bekommen?
Habe ich. Ich bin immer noch nicht damit durch, alle zu beantworten, weil es wirklich, wirklich viele waren. Mhm. Meine Familie hat sich natürlich für mich, mit mir gefreut. Meine Eltern, klar, meine Schwester, weil die... also
im Wahlkampfteam
dabei
war, ne?
Drei Schwestern und eine war im Wahlkampfteam dabei.
Die und die anderen wählen CDU oder wie? Kann ich das verstehen?
Die eine hat jetzt dieses Mal das erste Mal gewählt. Ich weiß gar nicht, was sie gewählt hat.
Ach, aber interessant, zum ersten Mal?
Ja, genau, die ist dieses Jahr 18 geworden und konnte jetzt das erste Mal wählen.
Ja.
Die andere wohnt nicht hier, sondern in Berlin. Ich nehme an, dass sie da nicht die CDU gewählt hat. genau, und die dritte, wie gesagt, war jetzt im Wahlkampf mit dabei, war also auch dabei auf der Wahlparty, als das Ergebnis da war. Mhm. Und weil du es gefragt hast, ja, auch ein alter Klassenlehrer von mir.
Das war aber nicht ein Klassenlehrer, der früher gesagt hat, Junge, du musst was Vernünftiges lernen, oder?
Nee,
der dürfte bestimmt stolz sein.
Im Gegenteil, das war, ich war, also habe in der Schule eigentlich immer ganz gute Noten gehabt, aber hatte auch mal eine Phase, als ich so 15, 16 war, wo, naja.
Die Keimbockphase.
Die Keimbockphase,
klar.
Genau.
Die muss man mal haben, gar keine Frage.
Die hatte ich auch und das hat sich dann auch in der Schule bemerkbar gemacht und er war dann der Lehrer, der sagte, also viele andere haben darauf ungefähr so reagiert, muss jetzt was Vernünftiges machen. Und er war der Lehrer, der dann gesagt hat, nee, der muss jetzt irgendwie mal machen, was er machen will und sich austoben.
Ja.
Und hat dann mit dafür gesorgt, dass ich an der Uni Duisburg-Essen da so an so einem Programm für Schülerinnen teilgenommen habe und dann halt immer einen Tag, glaube ich, in einer Woche oder zwei, weiß ich jetzt gar nicht mehr, dann zur Uni gefahren bin, statt in der Schule rumzuhauen.
Wirklich? Wo kriegt man so eine Lehrer her?
Ja, weiß ich auch nicht.
Du hast also mit einer Faulheitsphase es geschafft, 4 Tage die Woche in die Schule zu gehen und den anderen in der Uni zu verbringen. Das finde ich schon, ich habe das Gefühl, deine politische Karriere hat schon in der Schule begonnen. Ganz offensichtlich.
Stimmt, ich war, habe auch in der Schule politisch was gemacht. Ich war in der Schülerinnenvertretung.
Ja.
Aktiv und dann irgendwann auch Schülerinnensprecher in der 11. oder 12. Klasse. Genau, auch das habe ich dann im Grunde zu der Zeit angefangen. Und da hat dieser Lehrer eine nicht unbedeutende Rolle beigespielt, weil er das eben gefördert hat und gesagt hat, ich reagiere da jetzt nicht repressiv drauf und gucke, dass der Junge seine Hausaufgaben macht oder so, sondern geschaut hat, woran liegt das eigentlich?
Ja.
Und wie können wir, also in dem Fall jetzt meine Fähigkeiten so fördern, dass ich das meiste daraus machen kann. Das hat er nicht nur bei mir, sondern bei unheimlich vielen Schülerinnen der Klasse gemacht. Und das fand ich beeindruckend. Deshalb
Total.
Hat mich auch gefreut, dass er dann zur Wahlparty
ist. Schön, ja, an dieser Stelle liebe Grüße an den ehemaligen Lehrer von dir.
Herr Hesse,
ja. Ich habe letztens noch mit Kollegen über alte Lehrer gesprochen, wie schade das eigentlich ist, dass man oftmals erst erwachsen wird, bis man realisiert, wie sehr Lehrer eigentlich den eigenen Lebensweg irgendwie geprägt haben. Na, aber umso schöner, dass dir so ein Lehrer begegnet ist und dass er das auch in dir so gesehen hat. Und du hast ja dann auch nach der Schule, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, du hast ein freiwilliges soziales Jahr gemacht nach der Schule, nach deinem Abi und bist, ohne dass du Spanisch konntest, nach Kolumbien gegangen. Ne? Warum? Warum tut man sich das an?
Ja, tatsächlich war das eher Zufall würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht so geplant. Ich hatte mich, wollte eigentlich schon in der 11. Klasse ins Ausland, hatte damals aber kein Geld, meine Eltern auch nicht, dass sie es bezahlen konnten. Hatte dann auch versucht, es gibt da ja so Stipendien oder so, aber das hat alles nicht funktioniert, aber wollte eigentlich gerne da schon ins Ausland, weil viele meiner Freunde und Freundinnen, meine Freundin damals auch ins Ausland gegangen sind und ich hätte das auch gern gemacht. Ging aber nicht. Und dann habe ich mich deshalb relativ früh schon damit auseinandergesetzt, was kann ich nach der Schule vielleicht machen, um sowas nochmal zu machen. Und gleichzeitig mir überlegt, ich möchte nicht Wehrdienst machen, sondern lieber einen Zivildienst und habe dann irgendwann rausgefunden, man kann auch den Zivildienst im Ausland quasi machen, über das Programm Weltwärts, ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland verbringen. Und darum habe ich mich dann schnell gekümmert, weil ich dachte, perfekt, ich komme um Wehrdienst rum und gleichzeitig komme ich ins Ausland und bin dann, eigentlich wollte ich nach Ghana in ein Projekt, weil ich mein Englisch oder aufbessern Englisch sprechen wollte, aufbessern wollte. Das hat aber nicht geklappt, da war kein Platz mehr und dann musste ich sehr schnell entscheiden, wo ich stattdessen hin möchte und bin dann auf Kolumbien gekommen. Wie gesagt, eher Zufall. Es passte irgendwie von Parametern. Und dann habe ich halt entschieden, dann lerne ich jetzt Spanisch. Und habe zwar noch ein bisschen was versucht, vorm Flug zu lernen, aber im Grunde konnte ich nichts, als ich
da. Und wie viel Spanisch ist jetzt so hängen geblieben bei dir?
Also ich kann es noch gut verstehen, ich kann auch noch reden. Mittlerweile merke ich schon, dass mir immer mal wieder Wörter fehlen, aber wenn man Geduld mit mir hat, kann man schon noch, glaube ich, mit mir eine ganz normale Konversation führen und auch lesen und so kann ich schon noch.
Schön. Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, ne, in unserem Gespräch, als hier Musik lief, ich habe viele Jahre in der Schule Französisch gehabt, aber ich kann eigentlich gar nichts mehr. Also irgendwie, man muss einfach bei der Sprache bleiben, ne? Deswegen die Frage, wie willst du versuchen, mit all dem, was du jetzt zu tun hast, besonders in Berlin, noch das Spanisch beibehalten? Wie willst du das noch einbinden können?
Spanische Musik hören zum Beispiel. und in Berlin ist ja der Anteil der Leute, der spanischsprachigen Menschen gar nicht so gering. Sind ja in den letzten Jahren viele Leute aus Spanien nach Berlin gezogen. Vielleicht gehe ich dann mal irgendwo in eine spanischsprachige Bar in Berlin.
Kriegst du sicher hin. Es sei denn, du verbringst deine gesamte Freizeit damit, Gregor Gysi einen Kaffee auszugeben. Denn das hast du uns ja vorab auch schon verraten. Wenn du da jemandem in Berlin, einem Bundestagsabgeordneten, einen Kaffee ausgeben würdest, hast du mir erstmal gesagt, ich glaube nicht, dass sie es nötig haben, dass ihnen da jemand einen Kaffee ausgibt. Stimmt. Und dann aber hast du dich für Gregor entschieden. Warum er? Was an ihm findest du interessant?
Du hast das ja gerade auch schon kurz gesagt, dass Gregor Gysi eine Person ist, die über die Grenzen der Linken hinaus respektiert und bekannt ist.
Mhm. Und er unterhält auch sehr gut, muss man gestehen, im Bundestag. Also das ich glaube, dass es ist seine Schuld gewissermaßen, dass sehr viele von uns also auch so alte Clips aus dem Bundestag bei YouTube auch einfach gucken, weil er sehr, sehr witzig ist.
Das stimmt. Das finde ich auch sehr unterhaltsam. Die Show, die er mal zusammen mit Martin Sonneborn gemacht hat, finde ich auch super. Ich glaube, dass es einfach ein nettes Gespräch sein könnte. Jetzt gar nicht so sehr in politischer Linie, sicherlich auch, aber vor allem glaube ich, dass es ein unterhaltsames Gespräch wäre.
Wie wird das denn sein? Du wirst oder du hast ja erst in diesem Jahr bei einer Kanzlei in Köln angefangen zu arbeiten. Ist der Job jetzt schon wieder durch? Also, oder behältst du den? Wie macht man das überhaupt? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen als Bundestagsabgeordneter.
Ja, das ist ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich die Berufe, bei denen man schwer noch nebenher arbeiten kann. Eine Freundin von mir, die jetzt für den Bundestag kandidiert hat, ist Krankenpflegerin. Und das ist natürlich, schwer, mal so ein paar Tage nebenher oder ein paar Stunden nebenher zu machen.
Ja.
Und dann gibt's Leute, die über Nebentätigkeiten mehr Einkommen erzielen, als sie als Bundestagsabgeordnete kriegen. Also
was schon verrückt ist, ne?
Was wirklich verrückt ist, das stimmt. und jetzt ist mein Beruf, also Rechtsanwalt, einer, in dem man durchaus nebenher noch arbeiten kann.
Ja.
Weil, Bundestagsabgeordneter ist ein Vollzeitjob, gar keine Frage.
Ja.
Trotzdem gibt es auch da natürlich naja, Tage, an denen mehr ist und Tage, an denen weniger ist.
Wir haben so einige Bundestagsabgeordnete, die ja auch Juristen sind. Also ich glaube, der eine oder andere, es fängt an mit einem, mit Gregor Gysi zum Beispiel, ist ja ein gutes Beispiel. Er ist ja, glaube ich, auch selbst Jurist und Anwalt. Und ich glaube, du musst dann einfach, wenn man das machen möchte, muss man sich halt so seine Sachen rauspicken und einfach entscheiden, welchem Thema man sich sozusagen widmen möchte und überhaupt die Zeit dafür hat. Apropos Zeit, Jan, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiterquatschen. Es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend für dich in Berlin. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich bin sehr gespannt, was man da so hören wird und freue mich auf ganz, ganz heiße Diskussionen und Debatten, die auch wir zwei hoffentlich miteinander führen werden. Jetzt geht's. Wie sehen jetzt bei dir die nächsten Wochen und Monate eigentlich aus? Und wie weit kannst du überhaupt nach vorne planen?
Ja, ich bin jetzt gerade dabei. Als Neujahr muss ich jetzt ja ein Büro zusammenstellen, ein Team zusammenstellen von Leuten, die mich jetzt auf den nächsten 4 Jahren begleiten.
Ja.
Und da bin ich jetzt gerade dabei, also mich umzuschauen. Ich habe jetzt ein paar Bewerbungsgespräche geführt, habe mittlerweile auch ein paar Leute, die jetzt dabei sind, und das machen wir. Mit denen bauen wir jetzt nach und nach das Büro weiter auf. Da muss ich natürlich jetzt auch hier im Wahlkreis ein Wahlkreisbüro aufbauen und mieten. Und das ist jetzt erstmal für die nächsten Wochen oder nächsten Tage und Wochen, was ich mache. Und dann stehen jetzt natürlich die Koalitionsverhandlungen und die politischen Diskussionen darum an. Ich glaube, auch das wird nochmal jetzt zumindest in diesem Jahr spannend. Und dann sehen wir weiter.
Wir drücken ganz doll die Daumen. Ich bin sehr gespannt auf alles, was kommt. Ja, ihr da draußen solltet auf jeden Fall wissen, auf welleniederrennen.de findet ihr den gesamten Talk zum Nachhören. Und in den nächsten Wochen wird uns auch Dr. Martin Plumm von der CDU hier besuchen. Vielen Dank, Jan, dass du da warst.
Danke dir, Ref.